No Guts, No Glory. Der Podcast rund um die Themen Biohacking, Sport und Darmgesundheit. Mit Simone Krumhofer und Alex Antonitsch.
Hallo, schönen guten Tag. Ich freue mich heute. Wir sind wieder mal zu dritt. Das freut mich ganz besonders, weil wir heute einen ganz tollen Gast haben. Neben dem Alex, unserem Co-Host, natürlich, über den ich mich immer freue, heute auch mit der lieben Beate. Die Beate Egger hier bei uns in Kärnten zu Hause und ganz vielen Menschen bekannt als unglaublich wertvolle Yoga-Trainerin, sage ich mal. Und für mich eine ganz liebe Freundin. Und gerade wenn es ums Thema Stress, Stressresilienz geht, auch mit ihrer Arbeit ganz, ganz wertvolle Inputs immer wieder liefert. Und deswegen, hallo Beate, wir freuen uns brutal. Und vielleicht magst du ein bisschen was über deine Geschichte, wie du zu dem Thema überhaupt gekommen bist und was dich mit Thema Stress, Darm und Resilienz verbindet.
Ja, auf alle Fälle herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich riesig. Hallo Simone, hallo Alex. Und ja, ganz kurz zu mir. Ich bin jetzt schon seit über 10 Jahren Yoga-Lehrerin, bin aber auch psychosoziale Beraterin und habe mich auf das Thema Stress- und Burnout-Prävention spezialisiert und mache eben auch Stress-Burnout-Präventionskonzepte für größere Firmen, für die Mitarbeitergesundheit. Also das ist einmal so meine Spezialität, das, was ich lebe und liebe. Und weil es für mich einfach in der jetzigen Zeit immer bewusster worden ist, wie wichtig es ist, durch die ganze Reizüberflutung, durch Stress, durch auch eher noch vermehrt dieses leistungsorientierte Erziehen und Leben, einfach wichtig ist, wieder die Entspannung ein bisschen zu erlernen. Das klingt vielleicht im ersten Moment ein bisschen blöd, ja, aber wir sind super im Leisten, wir sind super im Tun, im Machen. Aber ehrlich gesagt verlieren wir ein bisschen die Fähigkeit, uns, gehen zu lassen. Ich habe heute ein kurzes Video gemacht, dieses deutsche Faniente, ja, dieses süße Nichtstun einfach wieder zu erlernen.
Wow, ich sag wow, mega spannend, weil die Simone weiß, herzlich willkommen, Beate, dass das Thema Stress und Stressbewältigung schon sehr lange eines meiner Hauptthemen ist. Ich habe in der Einleitung erzählt, 87 bin ich zu einem Hirnforscher gekommen, als aktiver oder junger Tennisspieler, auch ich war mal jung. Ja, lang ist das her. Und habe dann erfahren, ich war ein Forschungsobjekt, weil man herausfinden muss, wie ich tick. Das heißt, wie ist meine Hirndominanz? Auf welche Entspannungsmethoden spreche ich an? Was ist vielleicht nichts für mich? Was ist mein Nerventyp? Und aus dem raus haben wir dann auch Seminarkonzepte erzeugt. Und mich hat eins sofort abgeholt, wie du gesagt hast, wir haben verlernt zu entspannen. Wir haben das für Manager gemacht. Und dann mit dem Titel, eigentlich machen wir Stressbewältigung. Bitte nennt das ja nicht Stressbewältigung, hat das auch gesagt. Nennt es Bauer für den ganzen Tag oder mehr Bauer. Ein Manager will nicht Stress bewältigen. Ja, der sucht den förmlich. Obwohl die meisten dann draufkommen, dass er irgendwann schädlich ist. Also super cool, dass wir dich heute da dabei haben, Simone. Ich glaube, wir können reinstarten, oder? In das Thema, warum Stress eigentlich ein Darmthema ist.
Ja, Stress ist ein Darmthema. Also wir können ja wirklich drüber diskutieren und deswegen heute so spannend auch mit der Beate, die das ja quasi auch über ihre Arbeit in der Burnout-Prävention direkt am Menschen sieht, bemerkt und natürlich auch die vielen Symptome dann quasi auch miterlebt, erzählt bekommt, aber natürlich auch über die Aspekte, was können wir über unseren Körper auch Positives bewirken. Also im Sinne von, da fällt jetzt wieder das Stichwort eben Resilienz hinein. Wie können wir unsere Resilienz stärken? Zum Beispiel über Yoga, Atemübungen und so weiter. Da gibt's ja unglaublich spannende Konzepte. Und ich glaube, heute ist das ja mehr gefragt als je zuvor, weil einerseits, wir wissen alle unglaublich viel. Wir können alles googeln, wir können die KI befragen. Aber wenn wir dann in der Situation sind, da brauchen wir ja oft einfach quasi diese Hilfsmittel. Und der Darm, ja, der steht natürlich in meiner Arbeit eher im Fokus, weil wir einfach sehen, dass der Darm ein Teil der Stressphysiologie ist, vor allem eben über die Darm-Hirn-Achse. Wir wissen, 90% der Serotoninproduktion ist im Darm. Und auch, und jetzt wird es spannend, Stress aktiviert ja die Hypothalamus-Hypophysen-Cortisol-Achse sozusagen. Und Cortisol, ganz einfach, verändert dann unser Mikrobiom, die Darmbarriere, also die Darmdurchlässigkeit sozusagen, Entzündungslevel. Und das Ergebnis merken wir halt sehr häufig. Und bei ganz vielen Menschen, die erzählen dann von eben darmspezifischen Problemen, Reizdarm, aber eben auch dann wiederum Stresssymptome, die viel klarer mit dieser Überlagerung assoziiert werden, zum Beispiel schlechter Schlaf, dann eben, dass man sich vielleicht nicht so gut konzentrieren kann, dass man oft Energieprobleme hat, also quasi über den Tagesverlauf, Cortisol schwankt ja auch. Und das alles ist natürlich dann in Kombination ganz, ganz spannend, sich auch Strategien zu überlegen, wie können wir da auf allen Ebenen quasi Gutes tun.
Mhm. Für mich aber trotzdem eine Frage. Ich komme von dem Standpunkt, und das haben wir auch da diskutiert in der Einleitung, der Steuermann sitzt im Kopf. Also als Sportler habe ich gelernt, messtechnisch, wenn ich jetzt angeschlossen bin, ich war verkabelt und ich denke an einen zweiten Aufschlag im Wimbledon bei einem Breakball, ich denke nur dran und es verändert sich meine Muskelspannung. Es verändert sich vielleicht auch mal durch Blutung. Ich kriege auf einmal feuchte Hände. Das heißt, du sagst, es beginnt sogar im Darm. Ist der Steuermann im Kopf oder sitzt er im Darm?
Ja, das ist jetzt so das Henne-Ei-Prinzip.
Ja, genau. Was ist zuerst, das Huhn oder das Ei?
Die wahren Abenteuer habe ich auf alle Fälle gelernt, messtechnisch, die sind im Kopf. Weil du kannst dir Sachen vorstellen und reagierst auf Sachen, die es dann nur vorstellst. Es ist nichts passiert. Ich sitze in einem ruhigen Kammerl und denke dran, wie es ist, unter Extremsituation mit vielen Leuten am Breakball abzuwehren. Und auf einmal verändern sich messbar meine Körperwerte. Also das hat mich fasziniert zum einen. Zum anderen habe ich gesagt, ja, was kann ich dagegen tun? Also das war so das Thema. Und ist es bei jedem, dass er mit dem Darm reagiert, war auch eine Frage, die mir auf der Zunge brennt, weil wir natürlich gesehen haben, bei vagotonischen Menschen, die eher, sagen wir, ruhig sein, fast ein bisschen alles in sich hineinfressen, die reagieren brutal schnell mit Magen-Darm-Bereich, während die eher Sympathikotoniker, ich sage immer die Hektiker, die sofort die Hefern, die reagieren eher mit Herz-Kreislauf-Sachen. Also das siehst du auch schon, wenn so ein Sympathikotoniker hektisch wird, dann geht es nach oben. Und die wichtigste Frage für mich ist, ich glaube, man muss allgemein erklären, was ist ein Stress? Denn ich höre oft vom positiven Stress. Ja? Ohne Stress wären wir gar nicht mehr da. Ich habe für mich und meine Tätigkeit gelernt, ich brauche eine notwendige Anspannung für meine Tätigkeit. Und das ist eine Aktivierung. Oder das ist, heute sagt einer, super im Sport, wenn du im Flow bist oder in der Zone bist. Ja? Und dorthin zu kommen, wenn ich einmal nicht gut drauf bin, ohne drüber hinauszuschießen, das ist ja eigentlich das Ziel, was wir alle wollen. Dort in einem Bereich zu sein, wo wir so leistungsfähig sein, wo es uns gut geht, wo wir gar nicht merken, was wir euch schon erledigt haben. Geht es nicht um das oder geht es wirklich einfach um alles runterzufahren?
Also
dann bin ich auch nicht leistungsfähig.
Wenn ich da ganz kurz einhaken darf. Also grundsätzlich ist es einmal so wie die Simone schon vorher gesagt hat, wir wissen ganz, ganz viel, aber wir wissen auch zum Beispiel, das sage ich mal zu meinen Klienten und Klientinnen, wenn ich weiß, dass ich mir den Unterarm gebrochen habe, bringt das noch keine Heilung. Das heißt, ich muss ins Tun kommen. Ja, Wissen ist zwar gut, aber eben ich muss versuchen, sozusagen auch die Entspannung zu erlernen. Und weil du vorher gesagt hast, es gibt verschiedene Stresstypen. Mittlerweile wissen wir haben drei Stressmuskeln in unserem Körper. Das eine ist die Kiefermuskulatur, das zweite die Schultermuskulatur und das dritte ist die Psoasmuskulatur. Das heißt, unterschiedlich dahingehend, die Kiefermuskulatur hängt natürlich mit Kopf, mit Ohr zusammen. Das heißt, viele kriegen einen Tinnitus, wenn sie überstresst sind, ja. Schultermuskulatur breitet sich jetzt zum Beispiel Herz-Kreislauf aus und Psoas-Muskulatur wissen wir, Beckenbereich Hüftbereich, das breitet sich dann sozusagen im Darmtrakt aus, ja. Und das eben, das darf jeder für sich, beziehungsweise man weiß es eh. Und grundsätzlich, weil du vorher gesagt hast, wir brauchen den Stress, natürlich, es geht hier nicht um Stress im Sinne von, das will ich nie wieder mehr haben, sondern es geht um diese gesunde Balance, ja, weil wenn ich, du redest jetzt von Sport, ich sage immer, wenn ich in einem brennenden Haus sitze, ja, ist es jetzt nicht gerade von Vorteil, wenn ich im parasympathischen System bin und sage, ach so, ja, man brennt schön, Also es hat ja einen gewissen Überlebensinstinkt, das hat ja einen Grund, warum wir das haben, das war früher einfach das System, damit wir überleben können, ja. Da kommt halt irgendein Löwe, irgendetwas und ich darf rennen, ich darf fighten, wie auch immer. Aber, und jetzt kommt dieser große springende Punkt, nachdem die Gefahr vorbei ist, schaltet sich das andere System ein, nämlich das parasympathische System. Und das ist eben zuständig für, dass sich der Herzschlag wieder reguliert, dass eben die ganzen Toxine, also das Cortisol, wieder abgebaut wird, dass ich wieder eben ruhig atme, dass die Muskeln sich entspannen und dass ich sozusagen da immer diesen gesunden Ausgleich, diese gesunde Balance habe. Jedoch in unserer Gesellschaft mit der gesamten Reizüberflutung, mit viel Stress im Körper, also wenn ich zu lange im sympathischen System, also wirklich in dieser Aktivierung drinnen bin, kann der Körper sozusagen nimmer regulieren, nimmer abbauen und dann kommen wir halt Richtung Gesundheitsschäden.
Ja, ich bin heute lästig mit Nachfragen, weil
sehr gern.
Mir tut das, das Thema taugt mir A brutal und B bin ich 100% dort und man kann ja das mit dem Sport vergleichen, weil das brennende Haus ist, ich bin ja nicht dafür gemacht, dass ich irgendwo jetzt vor 15.000 Leute allein draußen stehe und jetzt auf Zeitdruck irgendwas zu erledigen habe. Aber für mich war es immer das Thema, wir haben gesucht und das lustigerweise messtechnisch im 87, 88er Jahr, wo es die Computer nur von der Uni gegeben hat und wo sie mit Shaolin-Mönchen gemessen haben, mit Apnoe-Tauchern, mit Leuten, die so viel über die Atmung reguliert haben und für mich geschaut haben, wo ist denn mein Zustand, wo ich mich wohlfühle, optimale Leistung bringe. Und du sagst es richtig, bei mir war es der Schulter- und Kieferbereich, der angespannt war. Und dann kannst du natürlich keinen schnellen Aufschlag, da bist du nicht locker. Und deswegen habe ich es immer so geliebt, wenn da irgendwo ein Trainer sagt, lass es einfach geschehen. Sage ich, ja, wäre eh richtig. Nur, das ist das Schwierigste überhaupt.
Ist nicht so einfach.
Und deswegen war das für mich jetzt auch von dir eben extrem spannend. Und für mich war es schon etwas, wenn ich das nicht runter regulieren habe können, habe ich messtechnisch gesehen, wie meine Energie flöten geht. Wir haben immer Energie im Körper gemessen. Ich habe zum Beispiel linke, rechte Gehirnhälfte am M-Frontalis gemessen. Ich habe gesehen bei Shaolin-Mönchen, da haben sie mit Wärmebildkameras gearbeitet, weil sie gedacht haben, die Geräte spinnen, weil die Werte gehabt haben, die man nicht verstanden haben und weil die Energie hin und her geschoben haben. Wir haben immer gesagt, ja, schiebt es jetzt nach unten und dann gibt das wieder rauf und das hast du ja mit der Wärmebildkamera schön gesehen. Aber da haben wir gesagt, wenn dieser Zeitraum, den du angesprochen hast, wenn es dich nicht herunterregulierst wieder, nachdem du einen Stress gehabt hast, dann kann es passieren, wenn dieser Zeitpunkt lange anhaltet, dass du auch keine Energie hast. Und das ist ja ein Burnout. Wir haben Leute gemessen, da haben dann Akupunkteure gesagt, wie soll ich dort was verteilen, wenn nichts da ist?
Genau, ja. So ist es. Eben. Und ich möchte ganz kurz nur einhaken, weil du im Vorher gesagt hast, allein durch deine Vorstellung im Kopf bist du in eine Stresssituation gekommen. Die Thematik ist einfach die, das Nervensystem reagiert einfach auf Reize, ja, auf unsere Sinnesreize. Das heißt, das, was ich sehe, das, was ich spüre, schmecke, hin und her, nur kann ich das natürlich auch im Kopf noch spielen. Und das Thema ist ja das, wir kennen es genau auf eine andere Art und Weise, keine Ahnung, jeder hat einen Lieblingssong aus seiner Jugend, ja, den höre ich 15 Jahre lang nicht und dann höre ich den plötzlich und der versetzt mich sozusagen wieder in diese Zeit. Wie das funktioniert? Über den Sinnesreiz des Hörens aktiviert mein Nervensystem sozusagen dieses, ah, da war ja mal. Genauso wie bei Sportler. Wenn, habe ich ganz faszinierend eben gefunden, ich habe es eben beim Skifahren mitbekommen, wenn sie Leute, die schon einmal die Streif runtergefahren sind, also wirklich die Spitzensportler, die Streif gefahren sind, die haben sich dann sozusagen einfach nur gemessen, indem sie sich vorstellen, dass sie die Streif runterfahren, und die haben genauso die gleiche Muskelkontraktion gehabt, als wenn sie selbst gefahren sind. Also es geht einfach über die Sinnesreize, ja. Und da haben wir jetzt aber eben die Thematik, dass wir in der heutigen Zeit überreizt sind. Mhm. Ja.
Ich finde das super spannend, weil du das mit der Musik erwähnst. Der Simone habe es erzählt. Wir haben zum Beispiel, und an das kann ich mir heute noch immer erinnern, weil ich es auf dem Handy habe, wenn ich einfach sage, so Autofahren, Kopf abschalten, irgendwann, wenn ich dann wirklich auch selber sage, ich möchte jetzt runterkommen, es rattert da drin im Werkel. Goldberg-Variationen Bach. Ich höre nie klassische Musik. Mhm. Aber wir haben 14 Tage unter verschiedenen Situationen Musik für mich ausgetestet. Mhm. Das heißt, ich war immer angeschlossen, bin in der Früh gekommen, bin am Abend gekommen, bin vor dem Training, nach dem Training gekommen, nach dem Essen gekommen und haben geschaut, auf was reagiert mein Körper und mein Hirn. Mein Hirn wird ausgeglichen, ja, also ich habe ein ausgeglichenes Hirn, also nicht zu viel denken, nicht zu emotional werden, meine Muskelspannung fährt runter, mein Hautleitwert, also das ganze System ist runtergefahren. Mhm. Und das auf eine Musik, die angeblich Bach geschrieben hat für einen Fürsten zum Einschlafen. Und das war für spannend, mich faszinierend. Und ja, so funktionieren Anker, ich reagiere heute noch auf die Musik. Also ich höre das, genau das, was du gesagt hast. Ne?
Genau, das ist auch das, wo ich immer sage, mit meinen Klienten und Klientinnen komme ich total gern ins Tun und gebe es ihnen auch genau solche Tipps. Ja. Ich komme aus dem Yoga, bei uns sind es halt die Mantren, ja, wir hören Mantren. Und nach einer Yogastunde ist eben dieses klassische Shavasana, also die Endentspannung. Und da spiele ich immer das gleiche Lied. Und meine Klientinnen und Klienten sagen dann mal, bitte gib mir das Lied. Und nach einem stressigen Tag oder eben stressiger Arbeitstag, sie steigen ein ins Auto, sie spielen diese Musik ab und sofort reagiert das Nervensystem. Ja? Und deswegen, und jetzt sind wir gerade so in diesem Tun, also man kann wirklich etwas dafür tun, man kann das parasympathische Nervensystem wieder trainieren.
Jetzt habe ich nur eine Frage. Bitte. Gilt das für alle deine Leute? Weil was wir draufkommen sein, ich bin auch so ein Typ, ich mache jetzt ein paar so Bauer-Yoga-Sachen. Mhm. Aber ich bin draufgekommen, wenn ich Muskelentspannung mache, mache ich sie aktiv. Mhm. Weil gewisse Sachen, autogenes Training war nicht, ich bin nicht geeignet dafür. Mhm. Also wenn man der das sagt, fängt es bei mir zum Rattern an. ich habe Jacobsen und Jacobsen hat bei mir sensationell progressive Muskelentspannung sensationell funktioniert. Und bei dem Ganzen danach, bei Seminaren sind wir draufgekommen, dass sehr, sehr viele was probieren, das funktioniert nicht gleich und dann vergiss den ganzen Blödsinn da mit Meditieren und Yoga und alles. Das heißt, wie kann man den Leuten messtechnisch was an die Hand geben? Wenn mir einer vorher gesagt hat, hör Bach und du entspannst, der hätte ich gesagt, bitte, ich höre keine Klassik.
Ja. Ja. Deswegen, ich bin im Tun. Gell? Also, so wie ich vorher gesagt habe, Wissen allein reicht nicht. Ich muss es für mich persönlich ausprobieren. Ja? Und wenn ich jetzt ein Yoga hernehme, Yoga ist ja nicht nur Meditieren. Yoga ist auch nicht nur Mantren singen. Yoga ist auch nicht nur Atemtechnik. Yoga ist auch nicht nur diese Asanas und Verbiegungen und was auch immer. Sondern es gibt so viel unterschiedliche Stile. Ja? Es gibt auch die Gehmeditation. So wie viele sagen einfach, nach einem stressigen Tag, ich kann mich nicht hinlegen, ich wäre wahnsinnig. Ja? Dann sage ich, dann geh spazieren. Also das ist ganz eine einfache Methode. Geh raus, geh spazieren, 4 Schritte einatmen, 6 bis 8 Schritte ausatmen. Ja? Wenn du die Bewegung brauchst zum Runterkommen. Dem anderen hilft es, keine Ahnung, dem anderen hilft es, eben wirklich sich hinzulegen und entspannte Musik zu hören. Den anderen hilft es, zu meditieren. Den anderen hilft es, Atemtechniken. Und das ist halt etwas, und das mag ich nämlich, also da bin ich mal ganz, ganz vorsichtig mit den Aussagen, weil jeder Mensch ist individuell und jeder Mensch braucht einfach sein eigenes Konzept. Aber man darf sich eben dahingehend hintesten und nicht gleich sagen, so wie du vorher gesagt hast, das ist der Scheiß, brauche ich nicht, sondern okay, das war nichts für mich, vielleicht versuche ich was anderes aus.
Ja, ich glaube, mir persönlich, und das habe ich halt bei manchen gemerkt, wo wir das gemacht haben, hat diese Messtechniken und dieses Sehen, Das funktioniert, das ist meine Muskelspannung. Ah, schau, jetzt geht der Wert nach unten. Das hat mir extrem geholfen, weil ich halt als Kind damals im Leistungszentrum hat es geheißen, na, konzentrier dich gescheit, habe ich gefragt, wie geht das? Kann man das einer erklären? Oder jetzt denkt sie alle an nichts. Naja, das Erste ist, bei dir rattert es im Kopf. Ne? Und deswegen haben mir diese Messtechniken geholfen. Ich habe auch mit Düften gearbeitet, messtechnisch zum Aktivieren, weil sie meine Bluthirnschranke durchbrochen haben und weil ich sofort hellwach war, wenn ich irgendwann um 11:30 am Platz habe müssen. Ja? Dann habe ich einen B6-Duft gehabt, hat der geheißen, und teilweise gibt es Düfte, auf die ich nur immer extrem reagiere. Ja. Ja, also das merke ich, da bin ich hellwach. Ja,
ja, das ist aber eintrainiert. Ne? Das ist diese Neuroplastizität, die man einfach im Endeffekt trainieren kann.
Ja. Definitiv. Genau. Aber jetzt interessiert mich natürlich und uns, was passiert denn dann im Darm bei dem Stress? Weil passiert immer etwas, egal bei welchen Typen oder bei welchen Typen passiert mehr im Darm?
Also grundsätzlich wissen wir, dass die Ausschüttung von Stresshormonen, die wir ja auch messen können, wirklich nachweislich die Zusammensetzung des Mikrobioms verändert. Ich erzähle immer gern ein Mausmodell, eine Studie der ersten Stunde sozusagen. Zwei Mäuse, komplett gleiches Mikrobiom. Man setzt sie in zwei unterschiedliche Käfige. Die eine wird 24 Stunden mit angenehmer, ausgleichender Musik bespielt. Die zweite mit richtig, weiß ich nicht, AC/DC mag ich auch gern, aber nicht 24 Stunden Vollgas. Und nach 24 Stunden hat man wieder eine Sequenzierung des Mikrobioms vorgenommen und hat gesehen, dass die Maus, die diesen lauten, unrhythmischen Tönen ausgesetzt war, wirklich eine komplette Verschiebung Richtung eher mehr Pathogene, also die Keime, die wir nicht so gerne in Hochregulation sehen, gehabt hat. Und mittlerweile können wir super gut erklären, warum das so ist. Es gibt Bakterien, die haben auf ihren Oberflächen, die haben ja auch quasi Körperhüllen sozusagen, Bakterienhülle, haben sie Rezeptoren, die reagieren über Histidinkinasen, also ein Enzymsystem, auf Adrenalin, Noradrenalin und so weiter. Und das geht sehr schnell. Und das ist, ich sage immer, WhatsApp unter Bakterienfamilien. Dann kommunizieren sie über diese Rezeptoren, über dieses Quorum Sensing, so nennt man das, Kommunikationssystem quasi miteinander, weil sie sich ja auch auf die scheinbar äußeren Reize abstimmen wollen. Also sie wollen ja quasi auch überleben, sie wollen ja darauf reagieren, sie wollen sich schützen und dadurch verändern sich auch quasi Populationszahlen sozusagen, also Keimzahlen. Und das ist ja das, was wir auch relativ schnell merken, oder? Wenn wir ein paar Tage wirklich vor einer Prüfung merken, die Verdauung verändert sich, ich gehe öfter auf die Toilette, der andere hat super Heißhunger oder kann gar nichts essen. Das heißt, wir merken das ja. Und mittlerweile gibt es da schon ganz viele Ansätze. Das eine ist eben über diese Reaktionsfähigkeit von Bakterien auf äußere Reize, über eben auch Stresshormone, also dieses Quorum Sensing. Aber auch, ganz spannend, wir haben im Darm ja unterschiedliche Zelltypen und ein Zelltyp ist ganz stark mit dem Vagus verknüpft und das sind die enterochromaffinen Zellen und das ist wirklich so eine neurobiologische Koppelung der Darm-Hirn-Achse. Das heißt, diese enterochromaffinen Zellen, die sitzen quasi, sind nicht so häufig, also es gibt ja, der Darm ist ja ein Single-Layer, also eine Zellschicht neben der anderen, aber wirklich immer nur eine Zelle und dann kommt wieder mal eine enterochromaffine und die, das sind sogenannte mukosale Sensorzellen, die Darmreize in vagale Signale quasi übersetzen können und damit bottom-up, also wirklich Gehirnfunktionen, Stress, Schmerz, Stimmung, aber auch zum Beispiel Übelkeit mitsteuern. Und das ist ja ganz spannend. Denkt dran, ihr esst was und 3 Minuten später rennt ihr auf die Toilette und habt Durchfall oder müsst ihr euch übergeben, weil vielleicht ein Bestandteil nicht verträglich war, vergiftet, was auch immer. Das geht ja super schnell. Da denkt man sich ja oft, ja, wie kann denn das sein, dass das quasi schon so schnell einen Reiz ausübt, dass das der Bestandteil dann dieser quasi Giftstoffe oder so kann ja noch gar nicht so schnell quasi im Darm sein, dass das Durchfall auslöst. Und da ist genau diese Koppelung.
Das Signal sind die Reize, die gesetzt werden. Genau. Egal von welcher Seite diese Reize kommen.
Genau, die gibt's aus quasi, die gibt's bottom-up.
Das heißt,
und die Maus, also auch bidirektional.
Die Maus war ich früher, 87. Wir haben noch nicht den Darm getestet. Die Musik, die Düfte, wir haben alles. Also er hat alles gemessen, was nicht bei drei am Baum war. Ich weiß nicht, der Beate wird vielleicht der Mantak Chia was sagen. Der war extra bei ihm, weil er sagt, er will Yoga-Übungen für den Westen messbar machen. Yoga for the West war das. Ja? Mhm. In denen er einfach seine Popocoxigeus-Übungen, PC-Muskel, entlang des Vagusnerv, ladet da die rechte Gehirnhälfte auf. Außer du hast Verspannungen entlang des Rücken- und Nackenbereichs. Und er sagt, das ist etwas, das passiert auch beim Sex. Wir sind dann eigentlich wahnsinnig kreativ kurz davor, weil derselbe Muskel angespannt wird. Und dann kriegen halt Männer eine Art epileptischen Anfall nur auf der anderen Seite. Alle Franzosen sagen, der kleine Tod. Das System bricht zusammen. Aber es war unglaublich, wie der gesagt hat, es gibt Übungen, wo du einfach dein Potenzial, also aufladest, hellwach bist, ja, als Taoist. Und das war für mich, eben diese Messsachen waren für mich immer brutal, weil das einfach sichtbar war.
Das ist ja, wir lieben ja Messungen, oder? Wir lieben ja, wenn wir irgendwas darstellen können. Und ich meine, ich bin ja da auch so ein Fall mit Messen von Schlaf und wie reagiert man auf was. Und das ist ganz spannend, also auch wie wir quasi über eben Dinge, wo wir vermeintlich gar nicht glauben, dass es uns so sehr stresst, aber wo der Körper dann reagiert, oder? Also ich merke es jetzt wieder, ich war die ganze Woche unterwegs, viele Dinge, die einfach gar nicht so offensichtlich scheinbar stressig waren, aber der Körper reagiert, die Stimme ist nicht so, wie sie sein soll und das habe ich ja jetzt auch gelernt, Stimme hat ganz viel auch mit Stresssituationen zu tun, Vagusnerv und Stimme sind ganz stark miteinander gekoppelt. Also ich glaube, das, was wir einfach in Zukunft viel stärker bedenken müssen, damit wir diesen ganzen vielen Einflüssen, die Beate so schön auch erklärt hat, Herr werden, ist einfach, dass wir nicht mehr fragmentieren, dass wir nicht mehr sagen, das ist das Gehirn, das ist der Darm, das ist, weiß nicht, das Herz, sondern alles spielt ineinander und wir können jetzt über den Darm sprechen und die Signalgebung ins Gehirn und das Gehirn und die Signalgebung in den Darm und den Vagusnerv und Sympathikus und Parasympathikus, aber wir sehen eigentlich, es greift alles ineinander und ich glaube, das ist die große Herausforderung. Ja,
wäre das richtig oder zu kurz gefasst, wenn ich sage, bis jetzt war es immer so, ich bin wieder beim Sportbereich, gilt für alle anderen Bereichen, dass man den Stress eigentlich mental lösen muss. Ich brauche einen Mentaltrainer, ich brauche einen Sportpsychologen. Ist das zu kurz gefasst? Man muss den Stress auch woanders begegnen?
Die Beate hat schön gesagt, ins Tun kommen. Ich glaube, das ist der wesentlichste Faktor. Bemerken, also einfach diese Außensicht, also diese Helikoptersicht, dass ich überhaupt einmal bemerke, dass das Stress ist, weil ganz viele Menschen assoziieren viele ihrer Symptome körperlicher Natur oder auch psychischer Veränderungen, Schlaf und so weiter, vielleicht gar nicht mit Stress, weil es gewohnt ist und Stress ist ja auch, gerade in unserer Generation, oder, so ein bisschen ein cooler Lifestyle. Also wir sind alle super gestresst, wir müssen gestresst sein, weil sonst sind wir nichts wert. Also ganz überspitzt gesagt. Aber wenn jemand sagt, na also ich bin überhaupt nicht gestresst, also mir geht es total gut, dann ist das ja völlig untypisch.
Ist ja de facto ein fauler Hund.
Ne? Ja, irgendwie schon.
Also mir passiert das sehr, sehr oft, muss ich wirklich sagen, weil ich versuche natürlich das, was ich rede, auch zu leben. Passiert mir auch nicht immer, ich bin auch hier und da mal gestresst, aber grundsätzlich geht es mir gut und ich finde das immer so gut, wenn mich jemand fragt, wie geht's? Ich sage, mir geht's total wundervoll, danke. Das irritiert, ja. Also deswegen, wir sind so, was? Deswegen, wir sind halt wirklich leistungsorientiert erzogen, wir sind in einer leistungsorientierten Gesellschaft. Und es stimmt einfach schon und natürlich auch die ganzen medialen Reize, die wir ständig ausgesetzt sind und natürlich, was wir auch immer wieder versuchen, ist zu optimieren. Ah, ich habe Kopfweh, jetzt muss ich das nehmen. Ah, ich habe Bauchweh, jetzt muss ich das nehmen. Ah, jetzt habe ich das. Anstatt ich vielleicht einmal diesen Gang zurückschalte, schon reflektiere, wie war denn jetzt eigentlich die ganze letzten 10 Tage? Wow, da habe ich echt viel zu tun gehabt, ich habe echt viel Stress gehabt und das ist noch dazu kommt das und das. Naja, vielleicht ist es jetzt gar nicht nur Kopfweh, sondern vielleicht brauche ich einfach nur einmal wieder Ruhe, Stille, Entspannung, Übung. Und so wie du sagst, jetzt sich Mentaltrainer oder psychosoziale Beratung zu holen oder was auch immer, ist natürlich hilfreich auf alle Fälle. Die Frage ist halt nur, in was für ein Level ich schon bin. Ja, also
aber
bin
auch
ich
nicht schon nur ganz auf das nah. reduzieren, oder?
Nein, nicht eh nicht. Nein, das, deswegen sage ich, also man müsste sich, also das ist auch wieder so individuell, ja. Viele sind halt wirklich schon kurz vom Burnout. Natürlich, da wäre halt schon recht, wenn man dann aktiv was dafür tut. Aber es geht wirklich darum, und das ist, glaube ich, so diese Quintessenz, die ich da jetzt auch mitgeben möchte, es ist trainierbar, aber ich darf tatsächlich etwas dafür tun. Ja? Also nur das Wissen heilt mich nicht. Ja? Nur das Wissen darüber, dass ich, wie so wie vorher gesagt habe, wenn ich weiß, dass ich meinen Oberschenkel gebrochen habe, ist das zwar super, aber er wird deswegen nicht heilen, sondern ich muss gipsen, ich muss was tun, ich muss was machen, wie auch immer. Ja? Und das Gleiche eben auch, wenn ich unter Stress bin. Es ist zwar nett, dass ich sage, ich bin so gestresst, aber das bringt dadurch nicht die Entspannung. Und man kann sich da Trainer holen, man kann zum Beispiel zu verschiedenen Workshops gehen oder eben auch zu Retreats, nicht?
Ja.
Und das wäre halt, genau. Und da sind wir dann schon bei diesem springenden Punkt, dass ja momentan auch das ganz, ganz präsent auch wird. Das finde ich ja wichtig, die Aufklärung, dass die Menschen überhaupt wissen, okay, was passiert mit mir im Stress, was kann ich dafür tun und wo kann ich hingehen, bei wem kann ich mich melden, wo kann ich mich informieren, wenn ich merke, ich brauche da echt Unterstützung.
Ich habe noch eine Frage zu diesen Mikronährstoffen für die Stressregulation. Simone, du sagst, die sind extrem wichtig, weil eine Stressreaktion sind eigentlich biochemische Prozesse, die sich dann abspielen. Was ist da ein Muss? Was muss ich zu mir nehmen oder sollte ich?
Jetzt haben wir eigentlich das schon ziemlich gut besprochen, oder? Also einerseits, natürlich können wir Stress mental bearbeiten, das ist ganz wichtig. Wir können unseren Körper mitnehmen auf einer Ebene, wo ich ganz bewusst in eine Entspannung gehe, wo ich in Bewegung gehe, wie auch immer, da ist jeder anders. Und dann gibt es natürlich diese bioregulatorischen Prozesse, natürlich alles auch über Mikrobiomstabilisierung, darüber kann man durchaus nachdenken, weil wenn ich weiß, dass Stress nachweislich einerseits biochemische Prozesse nach sich zieht oder verändert, dann habe ich vielleicht auch einen Mehrbedarf an Mikronährstoffen, Vitalstoffen. Wenn ich auch weiß, mein Mikrobiom verändert sich zum Negativen, dann kann ich da vielleicht auch eingreifen. Also ganz wesentlich bei den Vitalstoffen ist einfach Magnesium. Wir wissen, Magnesiummangel ist omnipräsent. Wir können das nicht mal in der Vollblutanalyse vernünftig darstellen in der Diagnostik. Eigentlich müsste man eine Biopsie aus dem Oberschenkel machen, das mag keiner. Also die meisten sind unterversorgt. Magnesium ist aber essentiell, gerade wenn wir über unser Nervensystem nachdenken, also extrem beruhigend für unser Nervensystem. Denkt an ein Magnesium-Bisglycinat zum Runterkommen, so eine gelatierte Form an Glycin. Dann natürlich auch reduziert es bestimmte Cortisolreaktionen, das ist total wichtig. Dann alle B-Vitamine, wesentliche Kofaktoren, ohne die funktioniert nichts für Neurotransmitter. Und Neurotransmitter sind dafür zuständig, auch diese Signalwege aufrechtzuerhalten. Also wenn wir über Serotonin, Dopamin und so weiter nachdenken, B-Vitamine essentiell. Dann natürlich, wenn wir auch über Entzündungsregulation sprechen, weil wir wissen, eine Dysbiose im Darm, wenn sich ein Mikrobiom verschiebt, hat meistens auch irgendeine Entzündungsreaktion zur Folge. Also antientzündlich zu arbeiten wäre sehr hilfreich und da hat man auch gesehen, stressige Menschen oder Menschen, die unter Dauerstress sind, haben einen erhöhten Omega-3-Bedarf. Vielleicht hat es auch was mit der Basisernährung zu tun, dass einfach Omega-6 vorherrscht. Aber Omega-3, denkt dran, hoch antiinflammatorisch, stabilisiert Zellmembranen, auch im Gehirn. Also auch das ganz wichtig. Und dann zum Beispiel Tryptophan oder Vorstufen, 5-HTP zum Beispiel. Ganz, ganz wichtig, wenn wir über Schlafregulation sprechen. Natürlich kann ich auch einmal ein Melatonin nehmen, wenn ich nicht gut einschlafe. Oder ein GABA, wenn ich nicht gut durchschlafen kann, aber eigentlich sollten wir quasi immer die Vorstufen einsetzen, weil wenn wir zum Beispiel Melatonin zu stark überreizen, hört der Körper auf, das in ausreichender Menge zu produzieren. Aber einen Jetlag vorzubeugen und so weiter ist auch ein Melatonin, unfassbar wichtig. Aber sonst bin ich eher bei der Vorstufe, um dann eben Serotonin, Melatonin und die Schlafregulation aufrechtzuerhalten. Und natürlich, dann kann man sehr viel über probiotische Konzepte nachdenken. Also wirklich, welche Bakterien dann auch quasi ins Ungleichgewicht geraten und wie kann ich über probiotische Therapieformen das auch regulieren.
Sehr spannend. Beate, eins habe ich noch. Was kann man jetzt akut tun? Also was würdest du jemandem empfehlen, der sagt, na jetzt, heute war ein Wahnsinn, ich muss irgendwie runterkommen?
Wie gesagt, erstens haben wir natürlich auch wieder individuell zu sehen, aber was zum Beispiel ganz, ganz ein wichtiger Faktor ist zu wissen, ist, dass ich mein parasympathisches Nervensystem, also das, was für die Entspannung, Beruhigung zuständig ist, zum Beispiel durch langes Ausatmen aktivieren kann. Ja, also das ist zum Beispiel etwas, was ich immer gerne in Akutfällen sage. Versuch einfach entweder gehend, sitzend, liegend, wie auch immer, und versuch einfach darauf zu achten, länger auszuatmen als einzuatmen.
Ich finde das so spannend, weil wir haben ein Buch gehabt, das war Bedienungsanleitung fürs Gehirn für Kinder. Und genau okay. Für diese Übung haben wir zur Ethikkommission müssen, dass man in den Schulen über Lippenbremse auf 1 einatmet und bis 4 ausatmet. Mhm.
Genau.
Und da haben wir müssen in eine Ethikkommission, ob da eh nichts passieren kann.
Ja, ich finde es nämlich spannend, weil eben auch Summen, ja, also man hat ja auch tatsächlich Studien darüber, dass wenn du in der Nähe von Bienen bist und dieses Summen der Bienen wirkt sich total beruhigend aufs Nervensystem aus und diese Bienenatmung kommt tatsächlich aus dem Yoga. Das ist eben, du atmest durch die Nase ein und du summst aus. Ja,
ja, ja, quasi genau. Dieses Lippenbremse und, haben es wir genannt.
Genau, und ich finde das so spannend, weil ich meine, Yoga gibt es dann doch schon seit 2000 Jahren und die haben das damals schon anscheinend sehr, sehr gut beobachtet, wie man eben dieses gute Wechselspiel zwischen der Aktivierung und eben der Entspannung eben switchen kann. Das heißt, tatsächlich meine Akutempfehlung ist immer darauf zu schauen, länger auszuatmen als einzuatmen, weil bei der Ausatmung sich das parasympathische Nervensystem beruhigt und ausschließlich auch bei der Ausatmung sich der Herzschlag beruhigt. Ja?
Das heißt, im Grunde genommen weiß unser System, ich atme kurz ein, lang aus, das System genau. Weiß, fahr mal runter.
Genau. Und ganz lustig, wenn man im Stress ist oder wenn man gerade Ding ist, man macht es ja eh automatisch, man macht dieses...
Den Seufzer.
Ja, dieses leicht, ja genau, dieses Rausseufzen. Also es ist ja eh in uns drinnen abgespeichert. Ja, es ist eigentlich ein ganz natürliches System oder eine natürliche Ausatmung, aber man hat es halt ein bisschen verlernt.
Ja, und wenn jemand eigentlich die Panik kriegt oder hyperventiliert, dann gibt man ja auch genau. Ein Sackel, dass er die eigene Luft sogar wieder einatmet, dass er genau, nicht zu viel Sauerstoff.
Dass er nicht zu viel Sauerstoff zu sich.
Was auch genau. Lustig ist, für die andere Seite habe ich sehr oft das Klopfen hier, Thymus und 8-1-Atmung verwendet. Das heißt, genau. Das habe ich von Apnoe oder auch Shaolin, wenn die sich aktivieren. Also, wenn die sich entspannen, gehst zweimal vorbei und schaust, ob der noch lebt.
Ja.
Also, weil der atmet gar nicht gefühlt, ja.
Ja.
Aber wenn du jetzt siehst, wenn sich einer aktiviert wie der Apnoe-Taucher, da waren wir bei einem, der hat, glaube ich, 9 Minuten die Luft angehalten.
Ja, Wahnsinn, gell.
Aber der macht das komplett umgekehrt. Also, der füllt einmal auf. Also, mit so einer Art Stoßatmung, ja.
Ja, wir sagen Feueratmung dazu. Das ist wirklich dieses... Ja. Genau, also man kann sich ja auch aktivieren.
Genau.
Deswegen, es ist eben das Wechselspiel, es ist ganz, ganz wichtig. Also die Atmung ist einfach unser Werkzeug. Ja, mit der Atmung kann ich einfach mein System, mein Nervensystem aktivieren oder entspannen. Ich kann es einfach regulieren.
Ja, das und ist eine gute Variante. Im Normalfall habe ich sie immer mit, weil ansonsten brauche ich mir eh keine Gedanken mehr drüber.
Genau, so, dann bist du eh tiefenentspannt.
Was nach der Atmung, was gibt es da noch?
Es gibt zum Beispiel eine nette Übung, nennt sich Schmetterlingsübung. Das ist eben auch dieses sogenannte Klopfen. Nur macht man das dann eben auf den Schultern, ja, weil auch hier eben dann der Vagusnerv über die Schulter drüber geht. Also das ist so ein Klopfen und beruhigt eben auch den Herzschlag. Was auch eben, also das ist ein kleiner Tipp von mir, eben das mit der Musik. Wirklich, also, dass man sich ein Musikstück aussucht, wo man sich immer entspannt, dass man im Akutfall dann diese Musik hört oder eben auch ein Wiederholen. Bei uns ist es halt ein Mantra oder ein Wiederholen einer Affirmation hilft auch. Ich bin ruhig, das ist jetzt kein Notfall, also dass man wirklich tatsächlich ins Gespräch mit sich selbst geht und dem Nervensystem sagt, hör zu, bleib einmal im Moment, schau dich um, es ist alles okay, wir sind in keiner Gefahr, ja, und dadurch einfach wieder in die Ruhe kommt, ja.
Okay, also da quasi, ich habe Selbsthypnose und Hypnoseausbildung gemacht, und in der
Genau.
Selbsthypnose hast du halt Suggestionen, die relativ klar und einfach formuliert sein, oder
Genau.
in der REM-Phase, was man mit Kindern
Genau.
gemacht hat, der
Und
Rapid-Eye-Movement.
das find ich so spannend, speziell jetzt nämlich im Sport, gell? Ich liebe es, wirklich Athleten am Start zu beobachten. Egal, ob es jetzt beim Skifahren ist, ob es beim Tennisspielen der Beginn ist, die reden mit sich selbst. Du schaffst es. Du haltest es durch. Oder du
Nicht immer
kannst es.
positiv.
Ja,
Nicht immer.
leider, leider nicht immer positiv. Aber das ist dieses sogenannte Selbstgespräch, dieses Gespräch mit seinem Nervensystem, ja. Und da kann ich entweder auch in die Aktivierung gehen und sagen,
Natürlich.
keine Ahnung, Chaka, du schaffst es. Oder eben genau um ins Umgekehrte zu sagen, hey, wir sind jetzt gerade in keinem Notfall, okay? Es ist doch kein brennendes Haus, es ist alles gut. Ich gebe mir selbst die Sicherheit wieder.
Jetzt machst du leider ein Fenster auf, wo ich Österreich kritisieren muss, weil das
Okay.
wäre nicht im Sport, das wäre natürlich auch für alle Kinder. Was mir immer am Herzen ging,
Absolut.
ist, wenn wir mit Kindern was gemacht haben, egal ob Kindergarten, Volksschule, im Sport, auch mit kleinen Kindern, dass wir viel positiver arbeiten müssen. Weil im Grunde genommen gehst du in die Schule und kriegst gesagt, was du nicht kannst. Und
Ja.
eigentlich könnten wir das ganz anders. Viele der Sachen, die wir dann beim Messen, beim Managern gesehen haben, wenn wir vom Kopfrechnen anfangen, etc., waren Traumas aus der Schule. Also teilweise haben die ja Prüfungsamt beim Rausgehen schon, hast gemerkt, oh je, jetzt Kopfrechner, bumm, ich fahre mal mein Potenzial runter, dann bin ich nicht so enttäuscht. Ja? Also das, was du jetzt angesprochen hast, das kehrt eigentlich in der Ausbildung rein, ganz unten. Dass man, und das sind uns manche Nationen voraus, die einfach
Ja,
viel positiver
tatsächlich.
an das Ganze rangehen. Ich gehe ja nicht in die Schule, ich gehe ja dorthin, damit ich was lerne und nicht, damit ich gesagt kriege, was ich nicht kann. Ja.
Genau. Und das ist jetzt ganz was Spannendes, was du sagst, weil da hake ich noch ganz kurz ein. Und das ist eben genau dieser Sinnesreiz. Wir bekommen etwas zu hören, ja, über das Ding. Und das aktiviert mein Nervensystem. Das heißt, wenn ich schon von Kind auf gelernt habe, ich bin nur etwas wert, wenn ich was leiste, ja, oder eben immer wieder dieses klein gemacht zu werden, das hat sich ja in unserem System einfach gefestigt. Und das ist dann sozusagen in späterer Hinsicht die Folge, dass ich mir ja Ruhe gar nicht gönnen darf, weil dann bin ich ja nicht wirklich was wert, ja. Und da hängt auch ganz, ganz viel zusammen, warum viele Menschen Ruhe, Stille, Entspannung nicht wirklich gut aushalten können, weil sie glauben, man darf sich das verdienen. Ja? Ich habe schon einmal zu einer Klientin gesagt, weil sie gesagt hat, Mann, jetzt war ich so brav, nächste Woche fahre ich in Urlaub, jetzt fahre ich richtig verdient in Urlaub. Dann habe ich gesagt, weißt du was? Fahr mal unverdient in Urlaub. Fahr einfach mal unverdient in Urlaub. Du hättest auch das verdient, gell? Aber so sind wir halt geprägt, gell? Und das genau ist auch eben
Aber
diese Trigger des Nervensystems.
so werden wir geprägt, weil es
Ja,
gibt
das
auch
ist die
andere, die
leistungsorientierte
fördern.
Erziehung. Ja, es ist so.
Ja, aber leistungsorientierte Erziehung ist nicht, dass jemand immer sagt, was er nicht kann, oder?
Na, 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 eben. Also das meine ich jetzt nicht. Also im Grunde genommen geht es einfach darum, dass ich bin absolut bei dir, dass man im Endeffekt nicht die Fehler kritisiert, sondern sagt, da schau, du kannst das, also so wird das so und so geschrieben und die anderen 10 Wörter hast du wundervoll geschrieben. Ja, es
Richtig.
ist einfach nur ein Aufmerksammachen darauf hin, dass man etwas anders machen
Es ist
sollte, ja,
zum
oder
Abschluss
darf.
noch wieder am Sport. Wir haben Trainer aus Kanada gehabt. Ein Kind fällt hin bei einer Übung, beim Eislaufen. Trainer sagt: Hey, get up, great job, get up, do it again. Der war überrascht, weil der alte Trainer hat gesagt: Was machst du denn da bitte? Ja, geh mal, geh wieder. Weiter geht's. Also das, was man da mit Kindern auch macht, in der Schule, in der Erziehung, beim Sport, das habe ich gemeint mit, wenn man diese Sätze immer wieder positiv hört, dann wird man auch in die Richtung erzogen. Wenn man immer wieder, oh je, jetzt habe ich wieder einen Fehler gemacht, puh, dann bin ich schon so.
Genau, also ich glaube, da kann die Simone auch noch was dazu
Ja.
sagen, ja.
Ja, das liegt mir immer total am Herzen, einfach auch in unserer österreichisch geprägten Denkweise. Diese Fehlerkultur wird ja völlig falsch verstanden. Umso mehr Fehler ich mache, umso besser werde ich werden. Wenn ich nie Fehler mache, werde ich mich nicht entwickeln. Also ist jeder Fehler eigentlich wunderbar, um mich weiterzuentwickeln. Und das müsste man eigentlich viel mehr in den Fokus bringen, dieses Try and Error, was man ja auch in jungen Unternehmen total sieht, eben diese Fehlerkultur als Teil des Entwicklungsprozesses. Und das liebe ich und da versuche ich auch viel mehr Augenmerk drauf zu legen, als eben dieses, wer ist schuld, dann Schuld zuweisen und den Fehler als quasi ein Versagen zu sehen. Und ich meine, ich finde es so genial mit euch, wir könnten wahrscheinlich stundenlang drüber reden. Und wenn unsere Zuhörer das auch so empfinden, dann haben wir ja auch noch einen kleinen Tipp, weil wir drei, wir sehen uns im Juni, und zwar vom 19. bis zum 21. in Leogang am Kallerhof, also in einer unglaublich genialen Umgebung, zu unserem ersten gemeinsamen Retreat. Ich freue mich mega, also ich bin mega hyped und stolz. Also Longevity Codes wird es heißen, Retreats, Stress, Darm, Resilienz. Und da geht es genau um die Themen, die wir heute besprochen haben. Und wer Lust hat, findet gleich in den Shownotes auch den Link zur Buchung, zur Anmeldung. Die Plätze sind sehr eingeschränkt, sagen wir mal so, weil wir wirklich auch im Vorfeld Mikrobiomanalysen machen, die im 1:1-Setting zum Beispiel besprechen. Also das werde ich übernehmen. Die Beate wird den ganzen Part auch dieser aktiven Herangehensweise, also dieses ins Tun kommen, übernehmen. Und der Alex wird über seine vielen Erfahrungen genau aus, ich meine, die 80er, das sind wir quasi geboren worden. Und damals haben wir schon drüber gesprochen und er erzählt das dann immer so da beiläufig. Aber ich glaube, das ist für viele auch super interessant, da zu sehen, was kann ich messen, wie kann ich es
Ich bin nur
darstellen.
zum Stressen da.
Also du
Ich
stresst
gleich das
uns
dann
dann.
wieder aus, Alex.
Ja, genau. Na, das wird mega. Und wie gesagt, wer eben Lust hat, der hat da die Möglichkeit, sich wirklich da rein zu beamen in diese Welt, um eben auch dann ganz viele Tools an die Hand zu bekommen, um gestärkt in den Alltag zurückzukommen. Und ich kann es wirklich nur jedem ans Herz legen. Der Krallerhof ist dafür die ideale Location und Umgebung.
Freue mich riesig.
Ja, ich mich auch, wirklich.
Ja, super. Dann ich danke euch recht herzlich. Wie gesagt, hat mega viel Spaß gemacht und ich glaube, wir könnten stundenlang weiterreden, aber das machen wir dann am Kallerhof. Wir sehen uns.
So ist es.
Tschüss.
Danke vielmals.
Auf,
Dankeschön.
Baba.
Tschüss.
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.